Vis-à-vis.
Frau Kahn, das letzte Schuljahr war aufregend für Sie. Sie sind ausgezeichnet worden als eine der besten Lehrerinnen Deutschlands und nominiert von Ihren Schülerinnen und Schülern. Nach der Sommerpause, wie starten Sie in dieses neue Schuljahr? Jetzt hat es gerade begonnen. Was kommt da auf Sie zu?
Ja, das neue Schuljahr ist genau wie alle anderen auch sehr emotional. Es ist sehr viel los. Ich habe einen vollen Kopf, auch ganz viele Gefühle im Bauch, im Herz. Also vor allem, weil meine eigene Klasse jetzt in die 10. Klasse kommt. Das heißt, es ist der Abschlussjahrgang. Also wir begleiten die Schülerinnen und Schüler ja in jedem Prozess. Bei den Prüfungen, wir weinen zusammen, wir lachen zusammen, wir streiten und versöhnen uns mehrmals. Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Abschlussjahrgang habe, aber es ist nochmal was anderes, wenn es die eigene Klasse ist. Da hängt ganz viel Herzblut zusammen und ich lasse es auf mich zukommen.
Das ist also Ihre 10. Klasse, Sie unterrichten Deutsch und Englisch, aber Sie unterrichten nicht nur in dieser Klasse, oder?
Mhm. Ich unterrichte in allen Jahrgängen, also 7 bis 10. Genau.
Die Quinoa-Schule ist eine sogenannte integrierte Sekundarschule in privater Trägerschaft für die Klassenstufen, wie Sie gesagt haben, 7 bis 10. Wer kommt denn eigentlich hier auf die Schule? Was sind das für jugendliche Schülerinnen und Schüler?
Also unsere Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler aus sozioökonomisch benachteiligten Familien tatsächlich. Und das sind die Schülerinnen und Schüler, die vor allem hier im Kiez wohnen bei uns. Und die Schülerinnen und Schüler wissen auch ganz genau, dass es nicht einfach eine Schule von nebenan ist.
Ich habe gelesen, nur 20% der Familien können das Schulgeld zahlen, weil viele eben Transferleistungen auch beziehen. 85% der Schülerinnen und Schüler kommen aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte. Das alles hier im Wedding, da bekommt so eine Schule ja eigentlich schnell so ein Image Problemschule, Brennpunktschule. Wie sehen Sie das?
Also ich würde mir den Begriff Brennpunktschule mal anschauen. Also warum können wir nicht hinschauen und uns das in Anführungsstrichen Problem mal anschauen? Vielleicht ist das gar kein Problem. Vielleicht ist es gar nicht so, ich sag mal, in Anführungsstrichen wieder gefährlich, wie es in der Medienlandschaft erwähnt wird. Es sind einfach nur Menschen wie ich und du und die vielleicht mehr Aufmerksamkeit brauchen, die gesehen werden wollen, die sich denken, okay, aus mir wird nichts. Ne? Vielleicht muss man diesen Menschen einfach nur eine Hand reichen. Und das ist schon die Lösung manchmal.
Die bundesweiten sogenannten Vera-Vergleichstests ergeben immer wieder, Berlin ist ganz weit hinten, was Lese- und Mathekenntnisse, Anforderungen sowohl in der 3. als auch in der 8. Klassenstufe angeht. Zum Beispiel bei den 8-Klässlern an den integrierten Sekundarschulen in Berlin scheiterten durchschnittlich 60% an einfachen Deutschaufgaben, in Mathe sogar 2/3. Stellen Sie so etwas auch hier bei den Schülerinnen und Schülern bei Ihnen fest?
Ja, absolut. Und das sage ich nicht, weil es mir egal ist, sondern es ist eine Tatsache. Klar muss man bei diesen Ergebnissen erstmal Tiefluft holen. Aber ich denke, wir als Lehrkräfte müssen einfach funktionieren können, unsere Emotionen beiseite legen und die Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie stehen tatsächlich. Ich bin mal rum, wenn es dann jetzt Stand 2. Klasse ist, dann müssen wir da andocken. Dann müssen wir den Schüler da abholen, wo er gerade steht.
Ja. Aber wie machen Sie das hier an dieser Schule?
Also wir haben ja Differenzierung, wir haben Booster. Ja, bestimmte Schülerinnen und Schüler werden dann vom regulären Unterricht rausgenommen, um in kleinen Gruppen wirklich an einzelnen Phänomenen zu arbeiten. Und wenn wir jetzt feststellen, dass in einer bestimmten Klasse, gehen wir mal davon aus, 3 Schüler können das lange I vom kurzen I nicht unterscheiden, durchgängig nicht. Und dann weiß die Booster-Lehrkraft, okay, wir werden mit diesen 3 Schülern in kleinen Gruppen genau an diesem Phänomen arbeiten, bis es unterscheiden kann, wann schreibe ich ein langes I und wann schreibe ich ein kurzes I und das wirklich ganz konsequent. Und dadurch, dass wir unsere eigenen Erhebungen machen, können wir auch damit arbeiten und können dann am Ende des Schuljahres wieder durch diese Testung schauen, ob der Schüler, die Schülerin sich in dem Bereich verbessert hat oder nicht. Also wir arbeiten wirklich ganz gezielt an den Problemen der Schülerinnen und Schüler und daher denke ich, dass es hier funktioniert.
Ist aber auch sehr intensiv. Haben Sie dann so einen hohen Personalschlüssel, höher als in staatlichen Schulen?
Ja, also wir haben diese Ressourcen und ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Luxus ist, es ist eine Notwendigkeit. Also man kann in so heterogenen Lerngruppen nicht mit einer Lehrkraft arbeiten, das geht nicht. Daher sind wir auch eine private Schule, das sage ich aber auch vorsichtig, weil diese Ressourcen benötigen halt finanzielle Unterstützung. Es ist leider so. Da mache ich, glaube ich, ein ganz großes Fass auf, weil das Thema Privatschulen immer sehr kontrovers diskutiert wird.
Privatschulen haben natürlich das Image, was für kinderreicher Leute zu sein. Das ist nun hier gar nicht der Fall.
Nee, gar nicht. Und deswegen benutze ich diesen Begriff auch mal sehr vorsichtig, weil ich denke, dass wir eine einzigartige Privatschule sind in der Form, dass wir spendenfinanziert sind, aber mit dem Ziel, um Bildungsgerechtigkeit zu schaffen.
Ja. Was unterscheidet denn zum Beispiel Ihren Deutschunterricht und Englischunterricht von einem Unterricht in einer staatlichen Schule?
Ich denke, Unterricht ist sehr individuell. Aber an der Quinoa-Schule haben wir, wie gesagt, eine intensive Beziehungsarbeit. Wir sind sehr nah am Schüler dran. Das Verhältnis Anzahl Lehrkräfte auf Schüler ist deutlich höher. Und dadurch kann ich mir auch mehrere Sachen leisten. Und ich weiß auch, dass ich dadurch mehr mit Schülern ins Einzelgespräch gehen kann, mehr auf individuelle Probleme eingehen kann, weil ich, wie gesagt, diesen Luxus hier habe.
Bei Ihnen dauert eine Schulstunde 60 Minuten, ist das richtig? Im Unterschied zu 45 an öffentlichen Schulen. Warum?
Ja, ich denke, die Schülerinnen und Schüler bei uns brauchen mehr Zeit. Wir haben dann ganz konkrete Routinen. Also so beginnen wir mit dem Unterricht. Alle holen ihre Materialien raus, wirklich ganz kleinschrittig. Und wir machen langsame, vorsichtige Schritte, weil diese Routine und diese Sicherheit brauchen die Schülerinnen und Schüler. Also sie fordern das eigentlich auch. Sie möchten ein Lernumfeld haben, in dem sie ganz genau wissen, dass es langsam ist, dass es sicher ist. Und das sind bei uns dann ganz konkrete Routinen, die wir haben. Auch der Abschluss der Stunde ist, da haben wir ganz feste Regeln. Wir räumen den Platz zusammen auf, wir bewerten die Stunde, wir reflektieren den Unterricht. Das sind dann 20 Minuten, sage ich mal, die dann dafür genutzt werden, um wirklich einen guten Einstieg und einen guten Abschluss zu machen. Und das gibt den Schülerinnen und Schülern Sicherheit. Und eine lernförderliche Atmosphäre entsteht dadurch.
Es wird ja jetzt immer viel davon gesprochen, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei jungen Leuten immer geringer wird. Ne? Und dann so eine Schulstunde kann dann ganz schön lange werden. Können sich die Schülerinnen und Schüler lange konzentrieren oder ist das ein Problem?
Ich denke, das hat sehr viel mit der Gestaltung des Unterrichts zu tun. Also wenn man eine Erarbeitungsphase von 30 Minuten hat, weiß ich, dass es hier nicht funktionieren wird. Also ich bringe sehr viel Abwechslung rein. Ich habe sehr kurze Phasen, das heißt Erarbeitung, Sicherung, Erarbeitung mit dem Partner austauschen. Also ich gestalte dann die Stunden dementsprechend, wenn ich weiß, okay, das wird eine langatmige Stunde, dann bin ich dementsprechend auch darauf vorbereitet.
Sie setzen auf individuelle und sprachliche Förderung, auf Beziehungsarbeit, auf Familienarbeit. Sie machen auch Berufsorientierung für die jungen Leute, interkulturelles Lernen, Verhaltensmanagement. Das kann man alles nachlesen auf Ihrer Seite. Mhm. Tutorien geben Sie auch noch. Mhm. Ist das nicht wahnsinnig kraft- und zeitintensiv? Das ist ja mehr als so ein Job, den Sie haben, oder?
Diese Aussage kann ich nur mit Ja beantworten, weil es wirklich der Stand der Dinge ist. Und deshalb ist auch meine Bitte an die Bildungspolitik, wir möchten kleinere Klassen haben. Ne? Wenn wir kleinere Klassen haben, dann haben wir auch mehr Zeit. Dann haben wir die Zeit, die wir den Schülerinnen und Schülern geben wollen.
Die Klassengröße ist bei Ihnen ähnlich wie in der, oder so an der unteren Kante der staatlichen Schulen, 22 Richtig. Bis 26, sowas. Ne? Mhm. Sie haben es in den letzten Jahren wirklich geschafft hier auf der Schule, dass 100% der Jugendlichen irgendeinen Abschluss gemacht haben. Also von MSA mit gymnasialer Empfehlung oder auch Berufszugangsabschlüsse. Wie geht das? Wie schaffen Sie das?
Also anscheinend scheinen wir etwas richtig zu machen. Und es ist anscheinend die Beziehungsarbeit, auf die wir Wert legen. Also wir sind sehr nah am Schüler. Wir haben ja diese Tutorien. Also Tutoren werden von Schülerinnen und Schülern gewählt. Eine Lehrkraft hat 9 bis 10 Tutantinnen und Tutanten. Und das heißt, dass diese Lehrkraft dafür zuständig ist, dass es dem Schüler gut geht, dass, wenn es Probleme gibt, sie auf den Tutor zukommen kann. Das sind wirklich eine 1:1 Betreuung.
Sie sind bekennende Muslime, also Sie tragen Kopftuch und sind erkennbar eben für Ihre Schülerinnen und Schüler als Muslime. Spielt das irgendeine Rolle hier im Schulalltag?
Nein. Also die Lehrkräfte bilden die Gesellschaft ab. Und in der Gesellschaft haben wir Menschen unterschiedlicher Religion, keiner Religion. Und das ist eine Normalität. Und diese Normalität ist Bestandteil auch in der Schule. Ich meine, ich habe ja auch türkische Wurzeln. Ich denke auch, dass die Schülerinnen und Schüler mit türkischen Wurzeln vielleicht mich auch als Vorbild sehen werden. Oder ich bin eine Frau, vielleicht bin ich für die Mädchen auch ein Vorbild. Oder ich heiße Fatma. Dann habe ich einen Schüler, der sagt, oh, meine Schwester heißt auch Fatma. Ich habe Sommersprossen. Und dann freut sich ein Kind und sagt, Frau Kahn, ich habe auch Sommersprossen. Also man ist mit seinen äußeren Merkmalen und mit seinen inneren Merkmalen ein Vorbild. Und das, ja, das lasse ich mal auch so stehen.
Sie sind nun seit 3 Jahren an dieser Schule. Haben Sie noch Kontakte zu Schülerinnen und Schülern, die hier abgegangen sind von der Schule?
Ja, ich habe tatsächlich noch Kontakt zu allen Schülerinnen und Schülern von jedem Jahrgang, den ich unterrichtet habe. Und also ich glaube, das ist der Preis, den man gewinnt. Das ist das Wertvollste am Lehrerberuf, die Wertschätzung, die man auch noch nach Jahren bekommt. Die Schülerinnen und Schüler, die sich melden und nochmal Danke sagen.
Was kann so bleiben in diesem Schuljahr und wo sehen Sie Baustellen?
Oh, war ja. Also ich sag mal so, kein Schuljahr ähnelt dem anderen. Also ich sag mal so, als Lehrkraft ist man auf jede Situation gefasst. Ne? Man weiß nie, was passieren wird und das macht das Ganze doch aufregend. Also man weiß, man drückt nicht einen Knopf und das Ergebnis immer das Gleiche. Nein, man drückt manchmal alle Knöpfe und es funktioniert nicht. Also deswegen bin ich mal gespannt, welche Knöpfe ich dieses Jahr drücken muss. Ich lasse mich drauf ein.
Und was wünschen Sie sich für dieses Schuljahr? Gibt es da so ein bestimmtes Ziel, bestimmten Wunsch?
Ich wünsche mir, dass meine Schülerinnen und Schüler mit dem Abschluss hier von der Schule gehen, den sie sich wünschen und dass sie mit den schönsten Erinnerungen von dieser Schule hier abgehen.
Frau Kahn, ganz herzlichen Dank und weiter viel Engagement, viel Spaß und alles Gute.
Vielen Dank. Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.